Bundestagswahl. Spitzengespräche auf Radio 1.
Heute mit Linda Teuteberg. Geboren wurde sie in Königs Wusterhausen 1981. An der Universität Potsdam hat sie Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Seit 2017 sitzt sie für die FDP im Bundestag. Knapp anderthalb Jahre lang war Teuteberg Generalsekretärin der Partei. Aktuell ist sie die Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Potsdam. Im Potsdamer Wahlkreis Nummer 61 tritt Linda Teuteberg als Spitzenkandidatin für die FDP gegen noch SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz und die Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock an. Schon bei der Bundestagswahl 2021 traf dieses Trio in diesem Wahlkreis aufeinander. Olaf Scholz holte sich damals mit 34% der Erststimmen das Mandat. Linda Teuteberg kam auf 8,9%.
Schön, dass Sie da sind, Frau Teuteberg.
Sehr gern.
Lassen Sie uns als erstes über die aktuelle Entwicklung in der Ukraine reden. Da sprechen heute früh alle drüber. US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin haben in einem Telefonat sofortige Friedensverhandlungen vereinbart. Die Ukraine könnte allerdings viele Zugeständnisse machen müssen und Europas Interessen scheinen irgendwie gar keine Rolle zu spielen. Wie bewerten Sie diese Nachrichten?
Ich finde, das zeigt nochmal sehr dringlich, dass wir außen- und sicherheitspolitisch erwachsen werden müssen. Als Deutsche übrigens insgesamt und auch als Europäer gemeinsam. Viel zu lange haben wir uns darauf verlassen, dass Amerika für unsere Sicherheit einsteht und vieles regelt, politisch wie auch finanziell und mit dem Einsatz auch von Militär. Und da müssen wir selbst viel mehr tun, um ernst genommen zu werden und mitzureden. Und natürlich ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass nicht über den Kopf der Ukraine hinweg hier entschieden wird. Denn wir werden die Europäische Friedensordnung, für die NATO viel leistet, in der wir aus gutem Grund engagiert sind, nur bewahren, wenn wir nicht Aggressoren den Appetit noch verstärken, wie bei Putin, weitere Länder zu überfallen, sondern auch abschreckungsfähig sind. Insofern, ich finde es richtig, diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, aber nicht auf Kosten und über die Köpfe der Ukraine hinweg.
Mhm. Und dann haben wir heute Morgen hier die ganzen Berliner Zeitungen liegen. Alle haben auf der Titelseite den Rassismusvorwurf gegen Bundeskanzler Scholz von der SPD. Er soll Berlins Kultursenator Cialo von der CDU bei einer privaten Geburtstagsfeier als hofnarr bezeichnet haben. Von Scholz heißt es dazu, dass der Begriff im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und nie so gemeint gewesen sei. Und dagegen, dass Scholz angeblich auch gesagt haben soll, Cialo als der Schwarze sei nicht mehr als ein Feigenblatt der CDU. Dagegen geht Scholz jetzt juristisch vor. Ist das eine Kampagne oder ein ernstes Problem für Scholz? Was meinen Sie?
Ich finde, das ist ein ernstes Problem. Ich spreche jetzt insofern im Konjunktiv, als ich selbst nicht bei dem Vorfall dabei war. Aber was bisher bekannt ist, ist es ja so, dass die beteiligten Personen, die bei diesem Gespräch dabei waren, den Vorfall bisher bestätigt haben. Und ich habe den Tweet des Bundeskanzlers gestern gelesen. Der dementiert ja die Tatsache nicht, dass er ihn so bezeichnet hat.
Also als hofnarr, das mit dem Schwarzen dementiert er schon. Also beziehungsweise dafür hat er jetzt ja einen Anwalt eingeschaltet.
Ja, aber wir werden sehen. Deshalb, ich kann nicht Tatsachen selbst bezeugen. Aber das, was bekannt ist und sich auch aus dem Kontext ergibt, dass es ja darauf anspielt, auch in dem inhaltlichen Kontext, dass er auf die Hautfarbe von Joe Cialo anspielt damit, das ist skandalös, finde ich. Und Rassismus ist überhaupt wie jede Frage, die damit zu tun hat, gleichen Respekt für Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft zu haben, etwas, dazu muss man ein prinzipielles und nicht ein taktisches Verhältnis haben. Und wenn wir uns einmal die Prüffrage stellen, wie es was los wäre in unserer Republik, wenn jemand aus bürgerlichen Parteien eine solche Äußerung getätigt hätte und wir auch diese Lage von Bestätigungen von Zeugen bisher hätten, da wären die Rücktrittsforderungen sofort da. Ja, ich kenne Joe Cialo gut, weil ich mich auch mit Antisemitismus, was ihn als Kultursenator sehr beschäftigt, im Bundestag intensiv beschäftigt habe, weil ich für meine Fraktion für die Bekämpfung von Antisemitismus und die Stärkung jüdischen Lebens in Deutschland auch zuständig bin innenpolitisch und schätze ihn sehr und finde das, wenn es sich so zugetragen hat, wie es von Beteiligten berichtet wird, skandalös. Da gibt es keine Doppelstandards.
Die Rücktrittsforderungen gibt es ja jetzt auch schon gegen Scholz. Ist denn Olaf Scholz rassistisch, Ihrer Meinung nach, Ihrer Erfahrung nach vielleicht?
Es geht nicht darum, ein Pauschalurteil insgesamt über eine Person zu fällen. Es geht um den konkreten Vorgang, um die Formulierung, was er dort gesagt hat. Und wenn ich mir den Tweet ansehe, was er dazu gestern erklärt hat selber, dann ist das frei von Unrechtsbewusstsein,
also das heißt,
und Sensibilität für Sprache.
Was meinen Sie?
Wenn das so stimmt, nun sind wir kurz vor einer Bundestagswahl, aber ich sage es so, wenn der Vorfall so stattgefunden hat, wie er von Beteiligten geschildert wird, ist Herr Scholz kein Beispiel für sittliche Reife, die er gerne anderen abspricht. Und ich glaube, das ist ziemlich klar.
Also nochmal die Nachfrage. Sie meinen, er kann so nicht nochmal Bundeskanzler werden, wenn das stimmt?
Wenn das stimmt, halte ich das natürlich für untragbar.
Mhm. Kommen wir zu Ihnen. Warum dieser Wahlkreis mit Baerbock und Scholz ist ja doch praktisch nicht zu holen?
Na, ich war in diesem Wahlkreis übrigens schon, bevor die beiden nach Potsdam gezogen sind.
Ich bin
Brandenburgerin, Sie haben es ja gesagt, in Königs Wusterhausen geboren, im Osten Brandenburgs aufgewachsen, habe in Fürstenwalde mein Abitur gemacht und bin dann nach Potsdam gekommen, lebe seit meinem Studium hier und war auch schon im Brandenburger Landtag. Also für mich ist das einfach natürlich, weil ich mich in Brandenburg seit langem politisch engagiere und hier wohne. Ich habe mir den Wahlkreis nicht irgendwie erst taktisch ausgesucht und bin dann dafür hergezogen.
Ja, was passiert eigentlich, wenn die FDP es nicht in den Bundestag schafft? Weil die Umfragen, obwohl Sie sagen, es ist eigentlich Ihr Wahlkreis, aber die Umfragen sagen was anderes, dass Sie den nämlich nicht gewinnen werden. Haben Sie sich darauf schon vorbereitet, auf diesen Fall?
Die Frage hat ja zwei Komponenten. Das eine, ich habe beim letzten Mal 9,3% brandenburgweit an Zweitstimmen geholt. Übrigens mehr als die Grünen und andere Parteien, die im Landtag vertreten waren, auch zu dem Zeitpunkt. Also es geht natürlich auch darum, wollen die Brandenburgerinnen und Brandenburger eine liberale Kraft im Deutschen Bundestag haben? Und da gibt es schon viele, die das auch wollen. Und wir sind noch 10 Tage vor der Wahl. Darum kämpfen wir. Und zum anderen, es geht nicht um mich. Ich kann sehr gut beruflich etwas anderes machen, wenn am 24. Februar sich diese Frage stellen würde.
Was denn?
Weil ich eine gute, ich bin Rechtsanwältin, ich habe 2 juristische Staatsexamina, ich kann ganz gut irgendwie anders mein Geld verdienen. Das ist nicht die Frage. Es geht darum nicht um meine Existenz, sondern es geht darum, dass ich gerne auch als liberale Brandenburgerin Deutschland dienen will und was beitragen will zu den politischen Debatten und Entscheidungen auch der nächsten 4 Jahre.
Die Bundestagswahl. Spitzengespräche auf Radio 1.
Und Linda Teuteberg möchte wieder in den Bundestag einziehen für die FDP. Wir gucken uns mal an, mit welchem Wahlprogramm. Wie bei allen Kandidatinnen und Kandidaten picken wir uns ein Thema ganz besonders raus. Lassen Sie uns über Steuern sprechen. Die FDP will alle Einkommensgruppen entlasten, heißt es. Aber warum auch die eh schon gut verdienen? Wir reden hier ja von Menschen, die 180.000 Euro Jahreseinkommen haben. Das ist sehr viel.
Ja, vielleicht, weil die Frage anders gestellt werden muss. Nicht, dass der Staat entscheidet, wie viel er jemandem gönnt, zu behalten von seinem Einkommen, sondern umgekehrt, was ist angemessen, um mit Steuern die öffentlichen Aufgaben zu finanzieren, als Anteil, den man abgibt. Aber ich finde die ganze Sprache in dieser Debatte oft extrem problematisch, zum Beispiel von Steuergeschenken zu reden. Bei Herrn Scholz oder Herr Habeck, der auch kürzlich erst in den letzten Tagen irgendwo in Frage gestellt hat, ja, ob man jetzt Reichen noch ein bisschen mehr gönnt. Das ist die falsche Frage. Bürgerinnen und Bürger erarbeiten sich etwas, haben dann ein Einkommen, das sie versteuern. Und es ist nicht so, dass der Staat entscheidet, wie viel ihnen zusteht, sondern wir brauchen ein angemessenes Steuersystem. Und wir sind Hochsteuerland in Deutschland. Nur Belgien ist noch in einzelnen Fällen noch höher in der Belastung von Menschen. Und deshalb, wir brauchen für alle, die etwas leisten und dafür Steuern zahlen, in Deutschland eine Entlastung. Und gleichzeitig ist die besonders hoch prozentual, auch in unserem Steuerkonzept, bei Klein- und Mittelverdienern. Zum Beispiel wollen wir den Grundfreibetrag um 1.000 Euro erhöhen. Das betrifft ja gerade die, die erst im Einstieg sind in die Einkommensteuer. Und insofern ist das völlig richtig, dass wir alle, die hier beitragen und arbeiten, etwas leisten, in ganz unterschiedlichen Bereichen entlasten. Und das zeigen ja auch die Berechnungen des Steuerzahlerbundes für ganz verschiedene Musterhaushalte.
Aber haben reiche Menschen nicht auch eine Verantwortung für die Gesellschaft? Also die sind ja in den seltensten Fällen mit ihrer eigenen Arbeit alleine reich geworden. Wenn man jetzt vom Erben sogar
deshalb
mal abzieht,
zahlen sie doch schon also überproportional.
Die sind reich geworden über Arbeitskraft von anderen, vielen anderen fleißigen Menschen und auch reich geworden durch die Strukturen, die sie hier in Deutschland haben, für die wir ja alle wiederum mit unseren Steuern bezahlen. Sollten
also
die nicht was auch zurückgeben?
Zahlen sie ja schon massiv überproportional. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Zahlen vor mir, aber es ist ja ungefähr so, dass...
Na, überproportional nicht.
Doch. Wer sich mal anguckt, wie viel Prozent des Landes mit welchem Einkommen, wie viel Prozent des Steueraufkommens beitragen, dann ist das eben schon eklatant. Und insofern, wir sind da, braucht man nur international vergleichen, wir sind ein Hochsteuerland. Es wandern übrigens aus Deutschland sehr viele hochqualifizierte Menschen ab inzwischen. Rund 200.000 pro Jahr. Wir haben ein Interesse, attraktiv zu sein für Menschen, die hochqualifiziert sind, die Risiken eingehen, die eigenes Kapital einsetzen, um zu gründen, um anderen Menschen damit Chancen, Arbeitsplätze zu geben. Wir sind da einfach im internationalen Vergleich sehr hoch und deshalb braucht es Entlastung. Wir brauchen wieder mehr Wertschätzung und Respekt für Leistung und zwar in allen Bereichen. Deshalb habe ich das auch so betont, denn das ist für uns bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, für die sich jede Arbeitsstunde lohnen soll, auch jede zusätzliche, genauso wie für diejenigen, die in irgendeiner Weise gründen, ein Unternehmen betreiben und
aber
so weiter.
Aber attraktiv will Deutschland doch auch werden durch eine bessere Infrastruktur, durch weniger Bürokratie. Da ist doch die Frage, wenn Sie dann so viele Steuergeschenke verteilen wollen, wie Sie das Ganze finanzieren wollen. Experten haben berechnet, dass Ihre Steuergeschenke, Ihr Wahlprogramm 138 Milliarden Euro kostet, also ein Finanzloch von 138 Milliarden Euro. Und irgendwie ist es doch paradox, dass ausgerechnet Sie die Schuldenbremse behalten wollen und die Reichen entlasten wollen. Wo soll denn das Geld herkommen?
Ja, weil das Geld nur da ist, wenn wir weiter Wertschöpfung und Anreiz zu Leistungen und Investitionen haben. Was wir seit Jahren jetzt haben, ist ein Abfluss von Investitionen aus Deutschland. Es wird kaum noch in Deutschland investiert, aber umgekehrt investieren Deutsche im Ausland. Es gibt die Arbeitsplatzabbau-Nachrichten, die nur die Spitze des Eisbergs sind bei großen Unternehmen. Und wir müssen diesen Trend dringend umkehren. Im Übrigen sind die Experten, die das immer vorhalten, das DIW zum Beispiel, haben ja politisch eine ganz andere Agenda. Das können sie haben. Aber genauso ist ja nicht gegeben, dass wir die bisherigen Einnahmen überhaupt fortschreiben können, wenn wir die Wirtschaftslage nicht deutlich verbessern.
Ja, aber wie soll denn 1% Wirtschaftsleistung beispielsweise, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft vielleicht um 1 oder 2% möglicherweise wächst, wie soll die denn so viele Milliarden in die Kassen spielen? 1% Wirtschaftsleistung spielt laut Experten rund 10 Milliarden Euro in die Kassen des Bundes. Dann müsste Deutschland ja bei der Summe von 138 Milliarden 12-14% Wirtschaftswachstum haben. Das ist doch utopisch.
Nein, so viel braucht man dafür nicht. Und zum anderen, was ich ganz sicher weiß und alle, die von Wirtschaft Ahnung haben und in der arbeiten, wissen, was wir uns nicht leisten können, ist so weiterzumachen. Wir müssen alles unterlassen, was Wachstum bremst. Dazu gehört die hohe Steuerbelastung, die international auf dem negativen Spitzenplatz ist, die Bürokratie, hohe Energiepreise. Und wir müssen im Gegenteil alles unternehmen, was Wachstum beflügelt. Und insofern ist das sehr wohl seriös möglich.
Die 138 Milliarden könnten ja auch über die Schließung von ganzen Ministerien passieren. Christian Lindner hat es vorgeschlagen, ihr Parteichef, der schielt ja auch gerne in die USA zu Elon Musk oder zu Milei nach Argentinien. Ganze Behörden werden da geschlossen, Zehntausende Mitarbeiter entlassen. Stellen Sie sich sowas auch für Deutschland vor?
Wir stellen uns vor, dass wir kritisch überprüfen, was ist notwendig, was ist überhaupt Staatsaufgabe und was nicht.
Das klingt so ein bisschen wie ein Zitat von Donald Trump über Elon Musk. Der soll auch kritisch überprüfen und das ist ja Kahlschlag,
ja,
was er da
also betreibt. Ich erinnere da lieber mal an einen Brandenburger, Wilhelm von Humboldt, der hat mal auch ein liberaler Klassiker, der aus Brandenburg kommt, darüber geschrieben, Grenzen der Wirksamkeit des Staates, nicht für alles ist der Staat der richtige. Aber unabhängig davon, es ist eine Errungenschaft, übrigens Liberale, Hans-Dietrich Genscher hat zum Beispiel Umweltschutz überhaupt als Thema, als Ressort auch in der Bundesregierung eingeführt und auch das Umweltbundesamt. Aber die Lage hat sich verändert. Wir haben heute ganz viele andere Behörden, die für Genehmigungsverfahren, für vieles, was zum Beispiel damit zu tun
aber
hat,
was könnte wegfallen?
Zuständig
welche Behörde
sind.
Würden Sie
das
streichen?
Umweltbundesamt zum Beispiel. Und ich sage Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ich war kürzlich hier unterwegs in Potsdam, in Golm, bei Gründern, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, Gebäuden ganz innovativ und natürlich umweltfreundlicher an Pflanzenschutzmitteln und Saatgut zu forschen für schonende Methoden, auch um Hunger zu bekämpfen, Ernährung, Welternährung besser zu gestalten. Wenn man hier in Deutschland für innovative Dinge einen Antrag stellt, etwas genehmigen zu lassen, dann bleibt das beim Umweltbundesamt erstmal liegen und man muss vor das Verwaltungsgericht gehen, um überhaupt die Bearbeitung einzuklagen. Und deshalb finden viele innovative Dinge inzwischen in den USA statt, wo man gar nicht mehr in Deutschland investieren will. Es gibt viele, die sind bereit, auch privates Geld für innovative Forschungsprojekte, für neue Medikamente, für innovativere, wie gesagt, Pflanzenschutzmittel, Saatgut einzusetzen. Aber an der deutschen Bürokratie, an der mangelnden Bereitschaft, auch Chancen von Innovationen zu sehen und nicht nur Risiken, scheitert vieles. Und insofern, es gibt viele andere Behörden, die sich mit solchen Dingen auch beschäftigen, auch im Landwirtschaftsbereich. Mhm. Und da ist zum Beispiel das Umweltbundesamt inzwischen eher überflüssig.
Klare Vorstellungen von Linda Teuteberg von der FDP hier bei uns im Studio bei den Radio 1 Spitzengesprächen zur Bundestagswahl. Danke Ihnen.
Sehr gern.
Die Bundestagswahl. Alle Gespräche nachzuhören auf radio1.de.